Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 25. September 2025. Heute mit der neuen gedruckten Weltwoche am Start in Ihrem Briefkasten, hoffentlich, da Sie Abonnent sind, oder aber an den vielen Kiosken, in denen die Weltwoche auch in der Bundesrepublik aufliegt. Unser Schwerpunktthema, alles im Griff, die Linken regieren die Schweiz, obwohl sie alle Wahlen verlieren. Ist das ein Szenario, das auch Ihnen bekannt vorkommt in Zeiten der Brandmauer CDU, dieser lächerlichen Ausgrenzung der politischen Opposition? Ja, auch in der Bundesrepublik wünschte sich eine Mehrheit der Wähler eine bürgerlich-konservative Politik, aber sie bekommen eine linke Politik, weil eben die Bürgerlichen ein Kartell bilden mit der Linken. Das ist die ganz große politische Seuche unserer Zeit. Das ist das Malaise, das übrigens in den Vereinigten Staaten direkt dafür verantwortlich ist, dass Donald Trump, dieser unkonventionelle Republikaner, gewählt worden ist. Ich habe im Gefolge der ganzen Berichterstattung über Charlie Kirk nun mir einige Bücher gekauft des leider ermordeten amerikanischen republikanischen und konservativen Aktivisten. Und es ist sehr intelligent, wie er den Aufstieg des amerikanischen Präsidenten, der ganzen MAGA-Bewegung beschreibt. Und vieles von dem, was er da skizziert, erkennen wir eins zu eins in Europa wieder. Allem voran eben dieses Kartell, dieses Allparteienkartell zwischen der etablierten Establishment-Linken und der Establishment-bürgerlichen Seite. Die haben sich verklumpt an der Macht, abgewechselt an den Schalthebeln, und man hat sich dann mit der Zeit auch bis zur Ununterscheidbarkeit angenähert. Und in dieser Käseglocke ist dann der Wähler, ist der Bürger mit seinen Sorgen, mit seinen Problemen immer stärker außen vor geblieben. Und in diese Situation ist Donald Trump gekommen, als Provokateur, natürlich als einer, der Klartext redet, aber eben mit einer hochinteressanten politischen Agenda, die, so schreibt Charlie Kirk in dem sehr lesenswerten Buch, das er 2020 über die MAGA-Bewegung verfasst hat, mit eben der sehr interessanten Kombination auf der einen Seite die Frage der ganzen Wirtschaft, da eben nicht so stark nach den Konzernen, nach Wall Street ausgerichtet, unternehmerisch, nicht corporate, konzernmäßig ausgerichtete Wirtschaftspolitik, unternehmerisch, gewerblerisch ausgerichtete Wirtschaftspolitik, tiefe Steuern und Abgaben, gleichzeitig aber auch, und das im Unterschied, im Bruch mit republikanischen Traditionen, eine klare Absage an die neokonservative Kriegspolitik. Also Frieden ist besser als Krieg, und das Ganze natürlich grundiert mit einem klaren Bekenntnis zur Meinungsäußerungsfreiheit, zur Meinungsvielfalt, was jetzt im Moment etwas unter die Räder kommt, wenn man sieht, wie die Trump-Administration gegen missliebige Talkshow-Moderatoren und so weiter vorgeht. Man muss das natürlich auch sehr, sehr kritisch immer beurteilen, aber das ist sozusagen die einzigartige oder die neue politische Positionierung, die Trump gebracht hat. Und wenn Sie das umlegen auf Europa, dann sehen Sie natürlich diesen neuen Konservativismus. Auch in den EU-Ländern, in Frankreich sehen Sie das, in Italien sehen Sie das. Natürlich jeweils unterschiedliche Ausprägungen. Sie sehen es ganz stark in Ungarn. Viktor Orban ist sozusagen auch Stichwortgeber, Souffleur von Trump, gleichzeitig aber auch von ihm inspiriert. Und in der Bundesrepublik Deutschland ist die AfD Ausdruck dieser Veränderung, die wir in den Vereinigten Staaten bereits gesehen haben. Aber die Deutschen reagieren natürlich auch aufgrund von ihrer Geschichte und aufgrund des Machtwillens der Eliten, wobei den gibt es auch in den USA, die reagieren natürlich sehr allergisch. Die Ausgrenzungs Spielereien, diese Manöver, die greifen. In den Vereinigten Staaten ist das etwas schwieriger. Man hat es natürlich auch versucht, mit juristischer Verfolgung hat man versucht, Trump zu erledigen. Sie sehen genau das Gleiche in der Bundesrepublik. Und es ist interessant, dass sich hier eben diese parallelen Entwicklungen vollziehen. Und zwar vollziehen sie sich, weil eben die etablierte Politik nicht liefert. Das ist der entscheidende Grund, weil diese Parteien den Auftrag nicht mehr erfüllen, weil die sich eben nicht mehr unterscheiden, weil sie sich verklumpen, weil sie eine Interessensgruppe bilden, die nach ihren Interessen funktioniert und die Interessen, die Lebenswirklichkeit der Leute nicht mehr ernst nimmt. Wenn Sie das in Deutschland sagen, dann laufen Sie Gefahr, vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden, weil Sie den Staat angeblich delegitimieren. Das ist natürlich barer, kompletter Unsinn. Man delegitimiert nicht den Staat, sondern man delegitimiert die Leute, die sich jetzt aufgeschwungen haben, in den staatlichen Institutionen ihre Interessen zu vertreten und nicht auftragsgemäß die Interessen ihrer Wähler. Das ist die Situation. Aber auch das ist nichts Neues. Hat es in der Schweiz auch gegeben, wenn man Opposition gemacht hat. Immer schon. In der Opposition werden sie angegriffen, werden sie verteufelt. Dann sagen eben die Mächtigen, die in den Institutionen sitzen, wenn sie kritisiert werden, das ist ein Angriff auf die Institutionen. Das ist Chabis, das ist Unsinn. Stimmt nicht. Gehört aber zur politischen Auseinandersetzung, die eben sehr gehässig geführt werden kann, siehe Amerika, siehe jetzt natürlich auch Bundesrepublik. Also Charlie Kirk, seine Bücher sehr interessant, klar argumentiert und in einem Tonfall, der einfach alles Lügen straft, was man über ihn lesen kann. Der sei radikal, der sei extrem. Das ist Quatsch, meine Damen und Herren. Das ist eine ganz auch vom Sprachlichen her maßvolle Ausdrucksweise, sehr klar, sehr scharf. Und man muss, also scharf im Sinne der Betrachtung, der Zeichnung, der reliefartigen Konturiertheit, mit der er die politischen Ereignisse in den Blick nimmt. Und man muss ihm ja attestieren, dass er schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt als junger Highschool-Schüler die Potenziale da gesehen hat eines neuen Konservativismus und der etablierte, der alte Republikanismus, jetzt im Sinne der amerikanischen Begriffsprägung, der ist tatsächlich am Verschwinden. Und die Neokonservativen, die pfeifen aus dem letzten Loch, das sind ja die ehemaligen Linken, die dann nach rechts rübergerutscht sind und mit ihrer Kreuzzugspolitik, es gibt immer noch solche, in die Offensive gegangen sind. Die Weltwoche übrigens in dieser Ausgabe, Urs Gehriger, mit einem hochinteressanten Artikel über den Spalter mit der Engelszunge. Wir untersuchen noch einmal Barack Obama, der ja gewissermaßen als politischer Heiliger durch die Landschaften schwebt und auch bei uns immer noch angebetet wird. Aber Barack Obama ist sicherlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich in den USA jene Polarisierung auch ergeben konnte, als deren Resultat dann Donald Trump ins Weiße Haus kommen konnte. Also dies nur ausschnittweise einige Themen in der neuen Weltwoche. Die Europäische Union im Drohnenwahn. Der dänische Flughafen Aalborg nach Drohnensichtung gesperrt. Die angeblichen russischen Provokationen in Polen, im Baltikum, die Luftraumkorridore und die Medienalarmstufe rot. Natürlich eine potenziell gefährliche Entwicklung, wie hier rhetorisch aufgerüstet wird und jetzt behauptet wird, dass die Russen kurz davor stehen, die NATO anzugreifen. Ich meine, ich habe keine Standleitung in den russischen Generalstab und ich maße mir auch nicht an, da sozusagen in die Hirnwindungen des russischen Präsidenten hineinblicken zu können. Ich staune allerdings, wie sehr die, die ja davor warnen, Putin zu verstehen, wie sie ihn so genau zu durchschauen behaupten. Also die, die sagen, man dürfe ihn nicht verstehen, sagen, wir wissen ganz genau, was er macht. Also das geht ja auch schon einmal nicht unbedingt 100% auf. Nein, ich sehe das nicht, aber ich überlege mir einfach, was ist die Interessenslage? Erstens, im Krieg wird gelogen auf allen Seiten. Die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg, ganz klar. Zweitens, Die Russen betreiben Propaganda, die Ukrainer betreiben Propaganda, aber natürlich die EU betreibt auch gewaltige Propaganda. Und wenn wir uns jetzt die Interessen anschauen, haben die Russen ein Interesse, die NATO zu provozieren, da in Dänemark den Flugverkehr zu stören, in Rumänien die EU-Kommissionspräsidentin vom Himmel zu holen, zumindest durch die Störung der elektronischen Systeme? Kommen sie da mit Styropor-Drohnen und Klebeband ohne Bewaffnung nach Polen, um dort Bauernhäuser in die Luft zu sprengen? Ist das im russischen Interesse? Ich habe mal gesagt, es gibt eine Erklärung, ein mögliches militärisches Motiv, dass die Russen sagen, wir zeigen die Verwundbarkeit des Luftraums dieser Staaten, damit sie ihre Luftabwehrsysteme nicht der Ukraine zur Verfügung stellen. Das wäre ein militärisches Motiv, kann man nicht ausschließen. Deshalb können sie das nicht ausschließen, dass die Russen dahinter stecken. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, es ist natürlich die Frage, in wessen Interessen ist das Ganze? Und das Ganze, was wir jetzt sehen, ist natürlich vor allem im Interesse der Ukraine, ist im Interesse der NATO, ist im Interesse der Europäischen Union. Die möchten ja Trump auf ihre Seite ziehen. Sie möchten ihn mehr in diesen Krieg hineinziehen. Und jetzt könnte man den Eindruck haben, dass das ja durchaus fruchtet. Denn nach jüngsten Verlautbarungen soll ja Trump da eine Kehrtwende vollzogen haben. Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Es ist eine rhetorische Kehrtwende oder eine rhetorische Akzentverlagerung. In der Sache ändert sich gar nichts. Trump behauptet jetzt einfach das Gegenteil von dem, was er ein paar Wochen zuvor gesagt hat, nämlich Gebietsabtretungen seien unumgänglich, es brauche eine umfassende Friedenslösung. Und jetzt sagt er, die Ukraine könne diesen Krieg gewinnen, Russland sei ein Papiertiger etc. etc. Wir haben darüber geredet. Ein wichtiger Nebensatz wird allerdings in diesem Zusammenhang überhaupt nicht erwähnt. Trump hat nämlich gesagt, also die Ukraine kann diesen Krieg gewinnen durch die Unterstützung der Europäischen Union. Hat man das eigentlich realisiert, Frau von der Leyen? Haben Sie das mitbekommen, dass Trump das gesagt hat? Also in dieser martialischen, auch provokativen Äußerung hat er im Grunde das getan, was er schon vor Wochen getan hat, nämlich er hat diesen Krieg eigentlich an die Europäische Union abgegeben. Und das hat er hier damit noch einmal unterstrichen. Und die Russen machen sich jetzt natürlich darüber lustig. Das können sie in Deutschland nicht lesen. Das ist bei ihnen gewissermaßen zensuriert. Das ist geblockt. Man darf da überhaupt nichts mitbekommen. Es könnte ja sein, dass einige Deutsche den russischen Versionen des Geschehens mehr abgewinnen können als der eigenen Propaganda. Die Russen machen sich lustig. Kreml-Sprecher Peskow hat gesagt, also Russland sei kein Papiertiger. Russland sei ein Bär, darauf lege man doch Wert. Und Publizisten, Analysten weisen eben darauf hin, der wahre Papiertiger sei eigentlich die Europäische Union, der Trump auch in dieser jüngsten Äußerung nun die Hauptverantwortung zugeschoben habe. Also ich sage Ihnen, ich serviere Ihnen hier nicht die Wahrheit, ich habe auch nicht die pfannenfertige, endgültige Interpretation des Geschehens. Nichts ist auszuschließen. Ich würde auch davor warnen, Russland zu unterschätzen als Land. Das ist ein gefährliches Land, selbstverständlich so groß, so mächtig. Aber größere Sorgen, Entschuldigung auf die Gefahr, in dass ich mich hier um Kopf und Kragen rede, größere Sorgen machen mir einfach die Freunde in der Europäischen Union, die sich auf der Grundlage von nichts in einen Kampf hineinzustürzen scheinen wollen, den sie nicht gewinnen können. Und auch wenn jetzt Donald Trump mit einem Tweet sagt, die Ukraine könne diesen Krieg militärisch noch zu ihren Gunsten entscheiden, ja, dann würde ich da ganz große Fragezeichen dahinter setzen. Obwohl man jetzt den ganzen Abend darüber sprechen kann, ob die Russen militärisch unfähig sind, ob sie schneller vorrücken müssen und so weiter. Da gibt es auch viel darüber zu sagen. Aber am Ende des Tages stehen sich gegenüber in diesem Krieg die russische Kriegsmaschinerie. Den Russen geht es offensichtlich um mehr, sonst wären sie nicht mit Bodentruppen drin. Die Ukraine wehrt sich selbstverständlich, aber die Amerikaner sind nicht bereit, die NATO ist nicht bereit, Bodentruppen zu schicken. Und deshalb kann man die Russen nicht stoppen. Darum ist Trump frustriert und er ist offensichtlich auch nicht ganz bereit, sich auf die Forderungen des Kreml einzulassen. Das ist die Situation und jetzt eben in diesem Zusammenhang klar die Interessenlage EU, Baltikum, Polen. Sie wollen natürlich die Amerikaner viel stärker in das hineinziehen, um ihren bis jetzt gescheiterten Kriegsplan, der ja hinten und vorne nicht aufgegangen ist, doch noch ins Ziel zu bringen. Also das ist hier die Situation. Und auch in Deutschland, der Wehrminister Pistorius sagt jetzt, russisches Militärflugzeug hat deutsche Fregatte überflogen. Ich finde das natürlich auch verantwortungslos, weil mit diesen Aussagen wird eine Kriegsstimmung heraufbeschworen. Da werden Einzelereignisse bedeutungsvoll, raunend in den Raum gestellt, natürlich mit dem Ziel, die Leute zu alarmieren, gewissermaßen die ganze Kriegstüchtigkeit, wie dieses Unwort da heißt, entsprechend aufzumunitionieren, anstatt hier die Wogen zu glätten und Zurückhaltung zu üben. Mir scheint da NATO-Generalsekretär Mark Rutte noch der Besonnenste zu sein. Ihm glaube ich jedenfalls, seinen Stellungnahmen zu entnehmen, eine gewisse Zurückhaltung. Jimmy Kimmel stellt Zuschauerrekord bei Late Night auf. Also so schnell ist es noch nicht gegangen mit dem Höllensturz der amerikanischen Meinungsfreiheit. Korruption in der Ukraine, eine Schlagzeile des heutigen Morgens. Wir stehen intern enorm unter Druck. Wenigstens berichten die deutschen Zeitungen über diese Korruption in der Ukraine. Man hatte ja in den letzten Monaten und Jahren den Eindruck bekommen können, als sei sozusagen die Ukraine, die Schweiz Osteuropas, ein Musterland der Demokratie. Das ist nicht der Fall. Und es ist so gesehen, wenn auch erst in Spurenelementen zu erkennen, ein Rückkehr zum Wirklichkeitssinn, wenn solche Artikel mittlerweile auch in den deutschen Medien wieder Platz finden. Merkel lobt Merz für seine Außenpolitik, ein Auftritt der früheren Bundeskanzlerin. Ich frage mich, was die Bundeskanzlerin hier eigentlich bezweckt. Sie ist ja zurückgetreten. Und meiner Ansicht nach muss ein Politiker, der zurücktritt, schweigen, weil sonst hätte er ja nicht zurücktreten sollen, beziehungsweise dann akzeptiert offenbar so ein Politiker nicht, dass seine Amtszeit jetzt abgelaufen ist. Ich meine, braucht es jetzt noch diese Zensuren? Würde dann Frau Merkel auch sagen, wenn sie nicht einverstanden ist mit Merz, wie es läuft, dann würde sie gewissermaßen die Regierungsarbeit eines Nachfolgers sabotieren. Das ist eine Unsitte, dass Politiker, die abgewählt sind, sich dann laufend in die Arena hineinbegeben, natürlich nicht mehr wirklich in der Auseinandersetzung drin und dann zu allem ihren Senf abgeben. Das ist übrigens auch in der Schweiz der Fall. Wenn sie abgewählt werden, wenn die anderen versuchen, sie aus der Politik rauszudrücken, dann haben sie einen Grund, wie sich zu äußern und zu sagen, ja, das akzeptiere ich nicht, ich engagiere mich weiter politisch. Aber wenn sie zurücktreten, dann sind sie zurückgetreten. Das ist wie der Chef einer Firma, der laufend kommentiert, was sein Nachfolger macht, obwohl er selber in den Ruhestand getreten ist. Das macht man nicht, das verbietet sich, das ist oft auch nicht erlaubt. Aber Frau Merkel scheint hier also nach wie vor ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis zu haben. Nur in einer Frage ist sie da etwas unbelehrbarer, vielleicht schmallippiger, nämlich in der Frage der politischen Fehler, die sie da gemacht hat im Laufe ihrer Zeit. Und da sind ja doch einige beträchtliche darunter. Also an mangelhaftem Selbstbewusstsein leidet diese Politikerin definitiv nicht. Dann wird in den deutschen Medien gecheckt, ob Trump wirklich 7 Kriege beendet hat, wie er behauptet, jetzt auch vor der UNO-Vollversammlung. Und das ist schon bemerkenswert. Und das muss man ernst nehmen. Trump ist ein Präsident, der ganz klar versucht, Konflikte zu beenden. Das muss man ohne jeden Zynismus, ohne jede Suffisanz einfach mal würdigen und anerkennen in einer Zeit, in der Leute, die es sich am wenigsten leisten können, da auf Kriegsversessenheit, auf Kriegswut setzen. Syrien kehrt zurück an den Platz, der inzwischen den Ländern der Welt zusteht, in der UNO-Generaldebatte. Übrigens, Zelensky hat sich auch geäußert und hat vor Aufrüstung gewarnt. Ich meine, er fordert ja permanent Aufrüstung und dann natürlich die übliche Litanei. Russland ist an allem schuld. Syrien, das Land, das nun wundersam, das wird ja von Islamisten regiert, die bis vor kurzem noch auf der Terrorliste standen. Jetzt werden sie als Inkarnationen, als Verkörperungen des Rechtsstaats sozusagen gefeiert, gespenstisch, wie sich da alles verändert und verlagert. Die EU wird zusammenbrechen unter der Last der Ukraine, das sagt Nadezhda Romanenko. Das ist eine Politanalystin in Russland. Wir schauen natürlich in der Schweiz auch immer etwas in diese Weltgegend hinein. Was sagt die andere Seite? Und sie hat eben diesen Gedanken formuliert, dass der eigentliche Papiertiger, beziehungsweise dass eben diese wesentliche Formulierung, dass die EU da den Ausschlag geben muss für den Sieg der Ukraine gegen Russland, das hat sie sehr wirksam hier in ihrer Berichterstattung aufgebracht. Über den Herrn Peskov haben wir schon gesprochen, was er zu diesen jüngsten Trumpschen Tweets gesagt hat. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche International Daily heute. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann spätestens morgen Freitag wiedersehen um diese Zeit. Bis dann, machen Sie es gut und ich melde mich zurück.